Oh, wir haben ja jeden Abend Katzenparty, ne? Also jeden Tag eigentlich. Das ist so geil, weil also nebenan ist ja jemand da, manchmal, also
Ja.
manchmal. Aber wir haben ja Fußbodenheizung.
Ah.
Und
Das
dann
ist
kommen die,
natürlich schon.
an die Terrasse hinten und stellen sich auf zwei Beine und klopfen ans Fenster. Ist so geil. So, Lucy, nein, du wohnst hier nicht. Das ist nicht dein Zuhause. Geh nach drüben. Verschwinde.
Ja,
verschwinde. Ja. Und, ja, das hören wir nicht. Ja. Und wenn ich sie aufmache, die Tür, Lucy geht sofort rein unter das Blumenregal, legt sich auf Fußbodenheizung.
Siehste? Also, geil. Katzen sind echt nicht dumm.
Voll dressiert auch. Nee, die wissen genau. Was sag ich?
Es erinnert mich jetzt aber auch tatsächlich schon ein bisschen an Kater Balthasar, ne? Und eigentlich sind wir damit auch schon, also der ist ja auch sogar auf dem Cover von Niemals zu sehen. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt in unserem zweiten Mü. Heute mit Sandra.
Hallo.
Und mir, Ariane. Guten Tag.
Guten Tag.
Und wir reden heute über Bruno Duhamel.
Ja, den wir beide sehr mögen und der ganz tolle Comics macht. Zeichnet und
mit
schreibt.
Katzen.
Mit Katzen. Und mit Seeungeheuern.
Oh ja.
Und mit Madeleine. Die heißt doch Madeleine, oder?
Sie heißt Madeleine.
Dann ist gut.
Wir haben hier irgendwie Madeleine, wir haben Frank und wir haben, wie heißt denn hier unser Fotograf nochmal?
Oh, das
Doug.
Soll man
Doug.
Nachgucken.
Er heißt Doug.
Doug, genau.
Also, super, wir reden über Bruno Duhamel und sind exakt so gut vorbereitet wie immer. Wir haben nicht mal alle Namen der Beteiligten im Kopf.
Ist auch nicht so wichtig. Das Beste ist, ich hatte die Webseite eben schon aufgemacht, also bei mir im Blog. Und irgendwie, weil ich nochmal neu starten musste, ist jetzt alles zu.
Ja.
Muss jetzt nochmal tippen. Duhamel. So, da haben wir ihn, ja. Als ich das eben aufgerufen habe, habe ich gesehen, also alle, die einen Blog haben, werden das kennen, plötzlich geht es eine Plugin nicht mehr und die Bilder werden nicht mehr nebeneinander, sondern alle untereinander angezeigt. Was diesen Artikel jetzt irgendwie 30 Seiten lang macht, weil da noch andere Sachen drin sind.
Cool.
Ich hasse WordPress. Manchmal.
Mal richtig umfangreich. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, wer ist denn dieser Bruno Duhamel eigentlich?
Genau. Wer ist das eigentlich? Und da ist es. Genau. Wir haben uns das extra kopiert. Also du hast es extra ins Paper kopiert und ich habe es nicht wiedergefunden. Also du
hast aber alles so französisch, das kann ich halt nicht aussprechen.
Ja, 1975 wurde der in Mont-Saint-Aignan in der Normandie geboren und hat dann bildende Kunst studiert mit dem Schwerpunkt Comic in Paris und in Angoulême. Also Angoulême kennen wir ja alle von dem großen Comic-Festival. Und so ein bisschen könnt ihr das auch alles nachlesen, weil wir uns das tatsächlich von der Avant-Webseite geklaut haben. Er hat sogar in einem französischen Videospielunternehmen gearbeitet. Und da wurde ihm vorgeschlagen, dass er doch mal zusammenarbeiten könnte mit Bremont. Der ist Autor von den Serien Kochka, Butch Cassidy und Harlem. Hast du davon was gelesen?
Ich habe zwar Harlem gelesen, aber das war keine Serie, das war ein Einzelcomic. Darum bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt der ist.
Ob das vielleicht was anderes ist, ne?
Mhm.
Ja. Also nachdem er da Szenarien wohl geschrieben hatte, hatte er, nochmal andersrum. Den Satz erst verstehen und dann drüber sprechen. Nach seinen Szenarien, also den Szenarien von Bremont, hat Duhamel dann mehrere Bände veröffentlicht und offensichtlich gezeichnet und vielleicht auch den Text geschrieben, das weiß ich nicht. Und 2017 hat er dann mit Les Retours den ersten selbstverfassten Comic veröffentlicht. Und der ist wahrscheinlich gar nicht erschienen auf Deutsch. Also mir sagt es nichts. Und dann hat er mit Chris zusammen, Chris sagt mir auch was, K-R-I-S. Wenn ich das jetzt vorher gelesen hätte, hätte ich vielleicht raussuchen können, was es ist. Vielleicht können wir das währenddessen noch machen. Hat er zusammen mit ihm als Zeichner die Serie Die Zeitbrigade umgesetzt, die wohl im All-Verlag erschienen ist. Ich weiß nicht, hast du da mal geschaut, ob die noch läuft? Da gucken wir mal.
Das sind wohl nur 2 Hefte. Oder, also es sind 2 Teile, wenn du so möchtest.
Es gibt eine Vorzugsausgabe von der Zeitbrigade. Oh, das sieht schön aus. Und wenn man sich das anschaut, wir können ja auch ein Bild einblenden, da erkennt man sofort den Stil von Duhamel.
Total, oder?
Sofort. Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wieso kenne ich das eigentlich nicht? Ach, auch schön. Auch schön, wenn man nach Chris googelt, kriegt man als erstes so einen Dolch angezeigt und ich muss gleich an das Chris-Messer denken aus Dune. Da kann das. guck mal. Chris, was hat der denn gemacht? Ah, Laurel and Hardy ist von Chris. Das ist doch jetzt ganz frisch bei Splitter. Erschienen oder erscheint, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich meine, das kommt jetzt noch. Vielleicht ist es auch schon raus. Wenn ihr das hört, ist es vielleicht raus, ist auch egal, weil wir sind ja zeitlos. So, ihr könnt uns ja jederzeit zuhören. 2018 hat er dann Jamais irgendwie herausgebracht. Das ist 2021 bei Avant erschienen. Und das ist der erste, über den wir hier sprechen wollen, nämlich auf Deutsch heißt der Niemals. Und Niemals und auch alle anderen Comics von Bruno Duhamel wurden übrigens übersetzt von Lilian Pietan. Die durfte ich auf der Frankfurter Buchmesse, was haben wir jetzt, 2024, 2022, in einem Vortrag kennenlernen. Da war sie zusammen mit der Übersetzerin der GP Comics. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ihr Name war. Müssten wir auch nochmal eben nachschauen. Aber das war total spannend, weil sie erzählt hat, also beide erzählt haben, die arbeiten ja beide für Comics, die im Avant Verlag, also beide im Rahmen des Avant Verlags, keine Ahnung, ob sie da selbstständig sind oder so wahrscheinlich, haben sie erzählt, wie das eigentlich ist mit dem Übersetzen. Das war super spannend. Ich guck mal, wie die Übersetzerin. GP Miriam Alfano. Comics übersetzen hieß das. Und jetzt, Ariane, sei doch so lieb und fass noch mal kurz zusammen, worum es geht.
Niemals spielt an der Steilküste der Normandie, also quasi seiner Heimat. Dort wird jedes Jahr durch Wind und Wetter so mehr und mehr Land abgetragen, was nicht so gut für das Haus von Madeleine ist, denn das steht genau an dieser Steilküste und man kann zusehen während des Comics, wie ihr Garten immer kleiner wird. Doch obwohl es damit akut gefährdet ist, abzustürzen, will sie das Haus nicht verlassen. Und ja, sie kämpft da auch mit ganz harten Bandagen und möchte da mit ihrem Pater Balthasar einfach wohnen bleiben und beim kriegt da manchmal so halbschweren Herzklabaster, wenn sie zur Hintertür rausgeht, weil die gute Frau ist auch noch blind. Man weiß immer nicht, wenn sie jetzt noch einen Schritt weiter geht, liegt sie dann nicht unten.
Ja, das ist ganz schrecklich. Und Balthasar warnt sie auch nicht wirklich, ne?
Nö, aber ich habe das Gefühl, also obwohl sie nicht sehen kann, dass sie das total spürt, wo das da zu Ende ist. Also sie bleibt ja jedes Mal an der richtigen Stelle stehen. Das ist echt total faszinierend. Früher hat sie dort mit ihrem Mann zusammengelebt und der ist halt vor einigen Jahren auf See verschollen. Und dieses Haus ist halt einfach irgendwie alles, was ihr bleibt. Alles, was ihr bleibt von von dieser Selbstständigkeit, die sie noch hat, ne? Weil der Bürgermeister möchte sie halt gern in Altersheim umsiedeln. Aber ne, dieses Haus ist halt einfach auch voller Erinnerungen an ihren Mann und die will sie halt auch nicht so einfach zurücklassen.
Ich erinnere mich, das ist schon, also erstmal ist es länger her, glaube ich, dass wir beide das gelesen haben, ne? Wahrscheinlich 2-3 Jahre. Und ich erinnere mich an so unfassbar tolle Farben, also mit denen das dargestellt wird, wie sie da in ihrem Haus ist. Und sie ist ja 95, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen. Und ich finde das auch so großartig, wie sie immer auf ihren hochhackigen Schuhen völlig so vehement und ganz aufgeregt so durch die Stadt läuft und sich drüber ärgert, dass sie irgendwie sie umsiedeln wollen. Und das ginge ja gar nicht, ja? Weil sie kommt ja wohl ohne weiteres alleine zurecht. Also so weit kommt das ja noch.
Also du hast recht, die Farben sind total schön, die wirken halt, ich finde, das wirkt alles so unglaublich leicht. Diese Farben transportieren so eine Leichtigkeit, das sind keine gedrückten Stimmungen, sondern man merkt halt einfach, was stand auch schon irgendwo noch, humorvoll und satirisch geht es bei ihm ja öfters mal zur Sache. Und ich finde, dass diese Leichtigkeit transportiert schon mal total dieses, dass es eben auch humorvoll ist. Und ich habe gerade in meiner Rezension ein Bild geöffnet, um ja eigentlich die Farben anzugucken und sehe gerade nochmal, wie sie da zu Abend isst und einen zweiten Teller und alles eingedeckt hat. Also sie kocht eigentlich jeden Tag immer noch für ihren Mann mit und verbietet Balthasar das zu essen, obwohl er giert. Also auch das spürt sie.
Ja, ich fand das auch total herzlich und also dieser schwarze Humor ist einfach großartig und gleichzeitig wirkt es halt alles auch so lieb, ne? Aber es hat auch, sie ist, also eigentlich ist sie eine Aktivistin, oder? Also, Madeleine, so eine Rebellin auch für das, was sie
ja,
tut.
Ja, sie ist total eine Rebellin, sie leistet der ja halt einfach Widerstand gegen die Staatsgewalt, wenn man so möchte, gegen den Bürgermeister, den sie nur so semi-gut leiden kann. Ich glaube, den einzigen Zugang zu ihr hat einer der Polizisten, der wiederum hat das mit den leicht rechtsextremen Einschlägen deiner Umgebung manchmal auch nicht so ganz leicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die beiden in gewisser Weise verbrüdern sie sich.
Ja, der Polizist, der ist mir auch noch in Erinnerung. Ich überlege gerade, ob der eigentlich auch im zweiten Band vorkommt, weil der zweite heißt Niemals D-Day.
Und da kommt er vor, ja.
Wann ist der erschienen? Das gucke ich mal rein.
Der ist am 9.2.23 erschienen. Das sind also knapp 2 Jahre dazwischen gewesen. Zwischen den beiden Bänden. Hm.
Und du hast wahrscheinlich gerade deine Rezension vor dir und damit auch notiert, worum es geht. Dann hilf uns doch nochmal auf die Sprünge.
Willkommen zurück. Das ist eine schöne Einleitung, die ich geschrieben habe.
Willkommen zurück, ja. Sowas steht hier bei mir auch. Ach, wie schön, Madeleine wieder zu treffen. Das habe ich mir notiert.
Genau. Also das ist dann, der zweite Satz ist so ein Spoiler. Madeleines Haus steht wieder an Ort und Stelle. Wie kann das sein? Vergesst das Ende von Niemals, denn hier gab es einen riesigen Shitstorm für den Bürgermeister, der eine alte Frau aus ihrem Haus vertreiben wollte. Dadurch gelangte Madeleine zu einer gewissen Bekanntheit und nun wollen die Touris ihr Haus ansehen. Sogar ein privater Sponsor kam und hat das Haus nicht nur abgesichert, sondern auch noch in ein Smart Home verwandelt.
Ja, stimmt. Ist so großartig.
Und sie hasst es.
Ja, es redet auch. Das Haus redet. wir dürfen jetzt nicht so viel spoilern, glaube ich, ne? Weil du sagtest das ja eben schon, das war jetzt ja völlig okay. Aber ist mir auch jetzt erst gerade klar geworden, weil wenn wir jetzt vom ersten erzählt haben, der zwar schon 3 Jahre alt ist, haben den ja trotzdem noch nicht alle gelesen. Ja.
Ja.
Und ich würde so gerne nämlich was erzählen, was sie nicht erzählen dürfen. Aber was ich großartig finde, was hier hinten, also das finde ich auch schon lustig auf dem Klappentext. Nur eine unbeugsame Oma mit Schneid und einer Handgranate kann die Stadt jetzt noch retten. Eine Oma wie Madeleine. Und das sagt eigentlich schon alles über Madeleine.
Oh ja. Ja, wie ich auch irgendwie, sie kämpft mit harten Bandagen.
Ja. Ich finde den zweiten Band, ach so, entschuldige, du wolltest noch was zum Inhalt sagen?
Nein, erzähl ruhig.
Ich finde den zweiten Band noch politischer als den ersten, aber nicht weniger lustig, sondern und ja, es ist halt auch wieder sehr ironisch. Und es ist auch eine Wendung drin, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Also das im ersten Band war das eher so ein bisschen plätschernd so. Und der zweite Band, boah, da passiert dann sowas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Gar nicht. Total super Ideen. Toller Plot.
Mhm. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, der erste Band ist so, ja, die alte Dame will sich nicht aus ihrem Haus vertreiben lassen, die will nicht bevormundet werden, die steht für sich ein, die steht aber auch eben noch für ein paar andere Dinge ein. Und da kommen die ersten so politischen Anklänge drin. Und im zweiten Teil geht es dann sehr viel eben um die Rechtskonservativen, die da auf den Vormarsch sind. Und ich habe das Gefühl, also es wird von da an immer stärker politisch, wenn man jetzt als nächstes Erstkontakt sehen würde. Und vor allen Dingen auch der Shitstorm, der war in den sozialen Medien, das wird ja in Erstkontakt auch nochmal wieder zusehends thematisiert.
Mhm. Ich guck gerade auf seiner Webseite, ob es einen dritten Band geben wird und da kann ich tatsächlich nichts finden, aber zufällig sehe ich hier das Cover von Harlem von 2006 ist das und da ist tatsächlich nur ein Cover, vielleicht ist es das, was du gelesen hast.
Ich schaue nochmal auf deren Webseite nach.
Harlem 1975 spielt das. Kommt das hin mit dem, was du kennst?
Ich scrolle. Ja, ist ein bisschen weit unten. Nein.
Ah, ist was anderes, ne?
Ist was anderes.
Ja, manchmal heißen Dinge gleich. Was ich bei
soll vorkommen.
Niemals D-Day, was ich noch sehr bezeichnend fand, also alle, die die Situation kennen, dass Katzen gefüttert werden wollen, werden die Realität in diesem Buch finden, definitiv. Das, ja. Ihr müsst das einfach lesen. Und es ist super einsteigerfreundlich. Und ich kann auch sagen, also den ersten Band, das hatte ich irgendwann schon mal in einer Comic-Klatsch-Folge erzählt, hat meine Mutter auch gelesen, den zweiten auch. Und sie hat den gelesen vor mir und sie wollte danach immer mit mir sprechen darüber. Und das ging ja nicht, weil ich das noch nicht gelesen hatte. Sie wollte mir immer irgendwas erzählen. Aber das ist wirklich sehr zugänglich.
Definitiv. Das habe ich auch beim ersten habe ich noch die Geschichte um Madeleine ist in sich abgeschlossen, bedarf keiner Vorkenntnisse und auch wenn einige der Witze erst durch Basiswissen von Asterix so richtig zünden, funktionieren sie trotzdem.
Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Irgendwo gab es eine Asterix-Referenz drinne oder mehrere. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Gut, aber vielleicht. Halt auch was total Bekanntes.
Vielleicht habe ich es nicht gemerkt.
Also es gab irgendwie mehrere Anspielungen auf Asterix. Ich weiß aber tatsächlich auch gerade nicht mehr welche.
Ja, man kann sich auch nicht alles merken. Nein.
Nee.
Auch geschrieben hat er ein Western. Also er kommt wieder zurück zu Western. Und zwar Falsche Fährten, der ist auf Deutsch erschienen. Wenn ich das hier auf der Seite sehe, hat er, glaube ich, da noch einen zweiten Band geschrieben. Warte. Ach nee, das ist nur die Übersetzung. Also Falsche Fährten, den habe ich noch nicht gelesen. Daher ist es, ja, deine Chance jetzt, alles zu erzählen, Chance. Mich nicht zu spoilern.
Das ist der einzige, der in den USA und nicht in Europa spielt, von den vier, über denen wir heute reden. Nach 15 Jahren in einer Western-Show wurde Frank gekündigt. Er hat die Figur als Marshall Jack Johnson dargestellt und sich auch voll und ganz mit dieser Person identifiziert. Er hat unheimlich viel Wissen über die Szene angehäuft und ja, jahrelang halt diese Person in der Western-Show gespielt. Er wollte immer alles so realistisch wie möglich halten und jetzt, ne, ist er ein bisschen aufgeschmissen, weil er arbeitslos und perspektivlos und alleine ist. Sein Festhalten an der korrekten historischen Darstellung war auch immer mal wieder so ein bisschen Problem, was wohl auch zu seiner Kündigung geführt hat. Und jetzt hat er sich gedacht, naja gut, jetzt hast du frei, dann reise ich doch einfach mal wirklich in den wilden Westen, ins Death Valley, um mich auf andere Gedanken zu bringen. Nur seine Reisegruppe. Naja. Auch da spaltet er sehr schnell das Lager. Es gibt einen Konflikt. Und also am Ende des Tages geht's wirklich drunter und drüber. Das ist crazy, was daraus erwacht.
Der ist ja auch in sich abgeschlossen, ne?
Genau, der ist auch in sich abgeschlossen. Und halt auch, ist auch sehr ernst, aber auch eben mit sehr viel Humor. Und es geht halt, ne, dieser Konflikt zwischen den, ich sag mal, Cowboys und den Ureinwohnern Amerikas wird hier natürlich auch thematisiert. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Also es fühlt sich, also wenn man das Gefühl hat, niemals ist so sehr, sehr leicht, dann wird niemals D-Day irgendwie so ein bisschen ernster. Und ich habe das Gefühl, so Falsche Fährten ist noch ein Stück ernster. Mhm.
Ja, ich werde es auf jeden Fall noch lesen. Und ist genauso einsteigerfreundlich, glaube ich, Comic-einsteigerfreundlich, wenn ich das so gesehen habe wie die anderen.
Genau, du musst vorher nichts wissen, du kannst da einfach reinspringen, dich mittragen lassen. Es gibt ein bisschen mehr Text, meine ich jetzt, als bei Niemals. Der war ja halt auch so leicht zu lesen, weil du hast viel geguckt und nicht so viel gelesen. Das war dann bei D-Day ja auch schon wieder ein bisschen mehr. Aber wer keine Angst vor Worten hat, schafft das schon.
Ja, genau. Ja, Angst vor Worten sollte man nicht haben. Und ich blätter hier schon im nächsten. Mhm. Du hattest ja gesagt, der Falsche Fährten ist dann wieder etwas ernster. Ich finde, der nächste ist nicht so ernst. Großartig. #Erstkontakt.
Ich habe das Gefühl, wir sind gefühlt gerade wieder irgendwie bei Niemals angekommen von dieser Leichtigkeit, Skurrilität, ist ein bisschen schrill und schrullig alles. Es ist so großartig.
Die Figuren sind auch so, so großartig. Und ich liebe ja auch das Lama auf Seite 7. Aber ja, bevor wir zu dem
das kommen, Alien meinst du?
Ach so, ja, genau. Bevor wir zu dem Alien oder Lama oder sind Ponys eigentlich out kommen, warum gibt es jetzt auf einmal Lamas? Bist du wieder am Zug, kurz zusammenzufassen, worum es geht?
Erstkontakt handelt von einem ehemaligen Fotografen namens Duke. Er lebt zurückgezogen in Schottland am Castleloch. Nur für sich selbst fotografiert er noch. Die Kritik und den Zuspruch anderer will er gar nicht mehr. Nur eines Abends sitzt er auf seiner Terrasse, guckt auf den See und es taucht ein seltsames Wesen auf. Er fotografiert es und er bricht seine Abstinenz und teilt dieses Bild auf Twister. Und ja, soziale Medien, das Ding geht viral, sowohl im guten als auch im schlechten Sinne. Wobei man sich danach fragt, gibt es überhaupt einen guten Sinn?
Ja, gar nicht so einfach, ne? Sag mal, hatte er dann nicht auch irgendwie was zu sich genommen vorher? Oder war der nüchtern? Das überlege ich die ganze Zeit.
Also er trinkt zwischen dem Foto und ich poste es, weil er da so aufgeregt ist, trinkt er, vielleicht nimmt er auch seine Tabletten, er hat ja psychische Probleme, weswegen er sich ja auch zurückgezogen hat.
Stimmt.
Kann sein, dass er da seine Medikamente nimmt und vielleicht ist es so gefühlt, dieses, ich will das jetzt abstreifen, das ist jetzt, ich muss das nicht teilen. Und gleichzeitig will er das aber den Leuten zeigen und nach vermutlich zu viel Alkohol postet er es dann doch.
Ja, ich gucke hier nämlich gerade auf die Seite. Also ich sehe hier, ich glaube, er trinkt Wasser. Das ist, glaube ich, kein Alkohol, was er trinkt. Er nimmt aber ein paar mehr Tabletten. Also hier fliegen so 3 durch die Luft, weil er halt dieses Wesen sieht, was ja so blau und durchscheinend ist und halt wie ein großes Seeungeheuer, ne?
Mhm.
Ja, dieser Comic, ach, ich finde ihn so großartig, der thematisiert so viel. Also zum einen halt auch, wie du schon sagst, Krankheit, ja, und jemand, der sich zurückzieht und Ruhe will, dann der Einfluss von sozialen Medien und was es bedeutet, wenn sowas mal viral geht, wenn man da was postet, dieses alles zusammen und dann diese, was auf ihn einstürzt. Also ihr könnt euch das vorstellen, ich glaube, das können wir ruhig spoilern. Wenn man sowas postet und dann ins Bett geht, da könnt ihr euch vorstellen, was nächsten Tag los ist. Ja, und der will seine Ruhe haben. Aber da kommen sie halt alle, ne? Also von irgendwelchen UFO-Fans bis natürlich sämtlichen Medienanstalten versammelt sich dort alles und dann ist mit der Ruhe nicht mehr viel hin.
Also es geht halt in den Medien erstmal, das ist Fake, das ist kein Fake, das ist Fake, das ist kein Fake. Die Leute haben da schon irgendwie gespaltene Lager. Dann kommt der erste Übertragungswagen und erwischt ihn. Ich weiß gar nicht mehr, ist es da, wo er in Unterhose rausläuft und erstmal im nationalen Fernsehen zu sehen ist?
Ja, ich glaube. Auf jeden Fall hier, 150.237 Personen haben auf ihren Post reagiert, 348.069 Mal geteilt, morgens.
Und dann ist da irgendwie ein Gentechnikunternehmen, das an dem See ist. Alle sagen erstmal, existiert dieses Wesen, existiert es nicht, existiert es, weil es schon immer da war, ist das ein Leck bei diesem Gentechnikunternehmen. Mhm. Es gibt deswegen wegen Umweltschutz dann einen Haufen Demonstranten, einen Haufen Gegendemonstranten, das Militär, die Firmensicherheit, Übertragungswagen. Das explodiert völlig. Die ganze Lage eskaliert.
Wie die hier nachher kämpfen. Also ich sehe hier gerade so eine barbusige Frau, so eine Aktivistin auf den Schultern von einem, der gerade was in die Fresse bekommt und boah, da ist der Bär los. Und Doug wollte doch eigentlich nur seine Ruhe.
Ja, und Doug ist nicht mal der Einzige, der da in diesen abgelegenen Ort gekommen ist und eigentlich seine Ruhe haben wollte, wie man so nach und nach in der Geschichte erfährt.
Ich habe mir hier eine Sache notiert, wo ich gar nicht mehr so genau weiß. Ach so, genau, das ist, glaube ich, später irgendwann. Das I-Tüpfelchen ist der erschossene Papageientaucher, steht hier in meinem Notizheft. Ich weiß leider nicht mehr, wo der war.
Das war ein Versehen.
Stimmt, und dann geht's richtig ab, ne?
Und dann ist halt, also alle, die vorher irgendwie eine Meinung zu Doug haben, haben dann noch mehr Leute eine Meinung zu ihm, weil er ein Tier getötet hat.
Ja, genau.
Ein Papageientaucher. Und da kommen dann nämlich endgültig die Tierschützer auf den Plan auch. Und Die Leute, die dann wieder für Jagd und Waffen sind, tauchen natürlich auch auf als Gegenlager. Und also egal, was er in der Zeit gemacht hat, sobald er irgendwie das Haus verlässt, ist eine Kamera auf ihn gerichtet. Und egal, was er dann macht, hat zur Folge, dass sich ein neues Lager bildet und irgendwelche neuen Demonstranten auftauchen. Das ist total verrückt. Es ist eine komplette Eskalationsspirale. Das ist unglaublich.
Ja. Ja, das ist wirklich richtig, richtig krass. Und er ist halt in der Minderheit. Er hat halt nur seine Freundin da, die den Shop da hat und die das total cool findet, weil sie jetzt endlich mal was verdienen kann, weil ja alle da hinkommen, weil sonst ist da ja niemand gewesen, der ihre Sachen gekauft hat. Oder nur ganz wenig Leute. Aber trotzdem steht sie ihm ja auch bei. Ja, das ist, und er ist ja eigentlich auch, er ist ja ein Spitzenfotograf. Geht aber mit seinen Sachen ja nicht richtig raus, bis er halt dieses Foto veröffentlicht. Es ist eine Spirale des Grauens. Und in diesem ganzen Chaos ist es halt auch auf die Spitze getrieben lustig. Es wirkt so ein bisschen harmlos, auch durch diese Pastellfarben und so. Aber das ist es nicht. Ne? Es ist richtig auf den Punkt gebracht.
Ich hatte irgendwann beim Lesen Angst davor, was passiert, wenn er das nächste Mal irgendwie vor die Tür tritt. Ganz ehrlich, weil ich nur gedacht habe, er macht da aus seinen Groll, aus diesem Stress heraus gleich wieder irgendwas, was dazu führt, dass die Lage einfach nur noch weiter eskaliert. Er konnte gar nichts mehr machen, um da deeskalierend zu wirken. Und wie das Ganze dann ausgeht, und ich habe hier noch und zeigt die Dummheit der Menschen auf stehen. Und ja, das ist einfach auch so ein Gesamtfazit ja aus diesem Comic.
Ja, ich blätter hier gerade auf den letzten Seiten. Ja, das dürfen wir natürlich nicht erzählen. Ihr müsst das unbedingt lesen. Es kostet übrigens 22 Euro, weil es ist etwas mehr als die anderen, glaube ich, weil es ist auch dicker.
Es sind 72 Seiten und die anderen haben 64.
Ja, es ist ein bisschen dicker, ne?
Das kann man. Falsche Fährten hat 80.
Oh, ja, den habe ich nicht gelesen. Der hat 80 sogar.
Ja. Habe ich auch gerade gesehen und gedacht, huch, wusste ich gar nicht mehr.
Ja. Ich habe jetzt die Preise von den anderen hier gar nicht auf dem Schirm. Achso, warte mal, niemals kostet 20 Euro. Ja, also ist gar nicht so weit auseinander. Ganz wunderschön. Geschichte über die Gefahren der modernen Welt und wie soziale Netzwerke diese befeuern können. Ja, absolut richtig. Duhamel hat's echt drauf. Ich liebe das sehr, was er macht. Wo habe ich jetzt den anderen Comic hingelegt? Habe ich den irgendwie verschwinden lassen? Er ist nicht mehr da. Ach, da. Huch, jetzt fällt er runter, oder? So, alles wieder in Ordnung gebracht. Ja, am besten alle Sachen von Duhamel bestellen und zu Weihnachten verschenken, kann ich nur sagen. Oder auch sonst irgendwie.
Ja.
Oder für sich selbst.
Also lassen sich wunderschön verschenken, lassen sich wunderschön einzeln lesen. Ich finde auch, Niemals D-Day funktioniert auch alleinstehend, weil es ja so ein bisschen die Zeit zurückdreht zum Ausgang von Niemals.
Stimmt.
Also von daher, die kann man, finde ich, alle vier auch einzeln lesen, sind alle vier einsteigerfreundlich. Und wenn ihr durchaus irgendwelche Gesellschaftskritik trotzdem voller Humor und skurriler Witze und so haben möchtet, dann funktionieren die für euch. Wobei Falsche Fährten, also ich finde, es ist so ein bisschen der düsterste von denen. Wenn man das überhaupt düster nennen kann, aber der fühlt sich zeitweise am ernsthaftesten an. Wobei halt auch das komplett skurril ist, weil der gute Frank will ja seinen Aufzug so ungern ablegen, seine Arbeitskluft, weil er sich so mit dieser Rolle identifiziert. Also auch da, ne, es sind einfach sowohl Madeleine als auch Doug als auch Frank, das sind so ein bisschen skurrile, sehr eigenwillige und starke Charaktere, die, wenn man ja, einfach ein bisschen anders ist in der Welt, hat man es vielleicht auch manchmal ein bisschen schwieriger.
Ich finde Hashtag Erstkontakt, also der im Moment neueste, ist auch super geeignet so für den Unterricht in der Schule. Weil der so auf die Gesellschaft eingeht, ne? Also auf die, und auch so für Leute, die vielleicht dazu tendieren, immer alles zu glauben, was irgendwie jemand erzählt und nicht zu hinterfragen. Also da so mal so, wenn die so offen sind, auch für einen neuen Anstoß, dann ist das, glaube ich, eine gute Sache, sowas denen mal an die Hand zu geben. Wenn jetzt jemand halt total abgetaucht ist in seinen Verschwörungstheorien, ist es schwierig. Aber ja, die Macht der Medien und auch der Mehrheiten, die Macht der Mehrheiten, ne? Das ist durchaus was, was hier sehr gut thematisiert wird. Ja, das ist einfach total gut. Ihr müsst das kaufen. Lesen, in der Bücherei ausleihen, wo auch immer. Leiht es euch.
Verschenkt ist, hatten wir ja schon gesagt. Also ganz, ganz, ganz tolle Comics macht der gute Mann.
Und von Duhamel haben wir noch was, was aus dem Französischen übersetzt ist, wo aber gar nicht viel zu übersetzen war eigentlich. Dass man so böse sagen darf, weil da immer nur so zwei Worte auf jeder Seite stehen. Und das heißt.
Wobei wir, also. Ja. Genau. Also wir schwingen ja jetzt quasi um von den sanften Klängen von Duhamel zu den sanften Klängen von, wie heißt dieses Duo? Ikinori?
So. Genau. Du hast du ja schon gesagt. Besteht aus Mayumi Otero und Raphael Urbiller. Und die beiden arbeiten wohl schon länger zusammen in verschiedenen Projekten, Illustration, Grafikdesign, Verlagswesen, Unterricht, Ausstellungen. Also das wird hier alles aufgelistet. Haben wohl auch schon mehrere Kunst- und Kinderbücher veröffentlicht. Sind mit Preisen ausgezeichnet worden und Le Monde, New York Times, Canal Plus und so, die haben sie schon beauftragt mit Arbeiten. Und wir haben hier den Band Danke in Großbuchstaben. Und ich finde, das sagt schon was aus, dass das in Großbuchstaben da drauf steht. ist das eigentlich quadratisch? Ich glaube, ja, fast. Fast quadratisch, ne? Ein quadratischer Band. 176 Seiten für 26 Euro bei Rotopol erschienen. Und als ich es durch hatte, habe ich hinten gesucht und drin, es gibt gar keinen Klappentext, ne?
Nee.
Finde ich auch sehr bezeichnend.
Ich finde, es sagt ja auch schon alles aus, was vorne drauf ist.
Ja. Und dann hatten wir beide uns unterhalten, als wir den, also du hattest ihn ja, glaube ich, zuerst gelesen und dann habe ich ihn gelesen und habe gesagt, was ist das eigentlich? Also ich hätte jetzt gedacht, es wäre ein illustriertes Buch, aber es ist ein Comic.
Ich finde auch, es ist ein Comic.
Was macht es für dich zu einem Comic? Du hattest was gesagt.
Also genau, zuerst habe ich ja gedacht, so okay, das ist ein hübsches Buch mit einer sehr coolen Drucktechnik, die auch auf den ersten Seiten ja, das ist das Huhn oder der Hahn, ne, der gedruckt wird. Also es gibt dann drei Schablonen in drei Farben eingefärbt und da wird dann eben schon auf einer der ersten Seiten, ne, das Tier in einer Farbe, in der anderen, in der nächsten Farbe und dann alle drei Farben zusammengefügt gezeigt. Das heißt, man kriegt so eine richtige Einführung mit, wie entstehen diese Bilder, was ich schon irgendwie sehr cool und tiefsinnig fand, wenn man halt immer dazu diese Danke Wärme, Danke Wecker, Danke Licht, ich weiß gar nicht mehr, was da alles ist, das ist halt von diesen, ich kriege da eine Einführung und das sind so einzelne Seiten, merkt man halt, ne, von danke Licht, danke Wecker, danke Dusche, danke Wärme. Plötzlich merkt man, diese Geschichte wird forterzählt. Es sind nicht einzelne Sequenzen, sondern von diesen einzelnen Augenblicken entwickelt sich ein echtes Abenteuer.
Ja, das ist eine richtige Geschichte.
Und das fand ich unheimlich toll.
Und das ging mir auch so. Ich habe erst gedacht, was ist das jetzt? Also je Seite ist ja ein Objekt oder eine Szene, ein Gegenstand, eine Person, also so oder eine Tätigkeit. Und erst diese drei Farben, dann dachte ich, oh, das ist ja schon ziemlich cool. So danke Rot, danke Blau, danke Gelb ist es, glaube ich. Und dann danke Farben. Ja, logisch. Und dann kommt ja irgendwie danke Wecker und danke Bett und so weiter. Und dann habe ich schon gemerkt, so auf den ersten 10, 20 Seiten, danke Morgen, danke Auge, dass sich dann doch um einen Ablauf handelt. Und am Ende wird es ja noch klarer, ne? Also so das letzte Drittel, es ist einfach es ist ein Abenteuer, es ist eine Geschichte und es ist so großartig. Also ich habe selten etwas so, wie beschreibe ich das, Beruhigendes, etwas down to earth, also etwas Runterbringendes gelesen, wie
Erdendes.
Das. Großartig, genau, erdend ist das Wort. Es ist mir nicht eingefallen.
Das ist mir, glaube ich, auch, als ich die Rezension geschrieben habe, nicht eingefallen, aber halt einfach dieses, es gibt mir irgendwie was Wohliges, ne? Dieses wiederholte Danke, egal was da passiert, immer dieses Danke. Ich weiß nicht, das hat mir auch tatsächlich ein total schönes, positives Gefühl beim Lesen gegeben, obwohl es vielleicht gerade total aufregend war, was da passiert ist. Und ja, auch bei mir, ne, eine gewisse Ruhe, dieses, also ich hatte ja in der Montagsfrage zuletzt so Literatur gegen Weltschmerz und Danke war eins der ersten Sachen, die mir dazu eingefallen sind, weil es mich einfach so runtergebracht hat, so geerdet hat, einfach so schön war, so diese Ruhe, Geborgenheit, ich weiß nicht, also es war einfach, voll schön.
Dieses Buch, das verdient ganz, 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 ganz viele Lesende, weil das könnte untergehen. Es ist nicht besonders groß, also es hat, ne, es ist ein ungewöhnliches Format. Es ist auch hat so eine matte Haptik. Es fühlt sich matt an und es ist auch matt. Und wenn man das einfach nur so sieht, weiß man vielleicht gar nicht, was es ist und da auch kein Klappentext drauf ist. Wenn man aber nur so ein paar Seiten liest und sich darauf einlässt, merkt man, also ich glaube, also ich habe zumindest gemerkt, wow, das ist echt was ganz Besonderes. Es lehrt einen auch, dankbar zu sein für alles. Und ich sag mal, wie ich mich dabei gefühlt habe, ich habe dann irgendwann, hier habe ich zum Beispiel gerade stehen, danke Flughafen, danke Flugzeug, was ja implizit sagt, die Person steigt jetzt in ein Flugzeug und fliegt. Und dann habe ich begonnen, diese Sätze auszuschmücken. Wie zum Beispiel, danke Fenster, und dann ist das ein Flugzeugfenster und unten sehe ich jetzt die Alpen, über die ich fliege. Danke Himmel, und hier sind ganz viele Wolken und die Sonne scheint dadurch. Danke Landschaft, und da unten sehe ich eine Stadt und Autos. Ich habe dann immer so Sätze, die stehen hier gar nicht. Es steht immer nur Danke, Traum, Danke Landschaft und so weiter. Wie ging dir das?
Also ich habe das, glaube ich, besonders stark gemerkt, als diese namenlose Person durch die Stadt ging. Da habe ich immer nur so, oh, wo geht es als nächstes hin? Oh, was ist da alles zu entdecken? Also mein Kopf hat mir da auch irgendwie sehr viel mehr Informationen gegeben und eben selbst die Geschichte mir im Kopf erzählt, obwohl die Texte ja eigentlich gar nicht da waren.
Ja, absolut faszinierend. Ich habe hier eine Stelle auch, ich glaube, danke Feuer gibt es irgendwo. Dann, dass du mich wärmst, war dann gleich so.
Ja.
Weil da ist ja, glaube ich, draußen oder er oder sie, ich weiß ja nicht.
Sie, da, er. Da gab es einen Zwischenfall vorher, wo diese Wärme, das Feuer einfach, oje, ohne wäre ganz schlecht gewesen.
Also man kann seine ganz eigene Geschichte hier erleben und ich glaube sogar abhängig von dem Zeitpunkt im Leben, an dem man da reinblättert und es liest, kann das immer anders sein. Ja, da muss man sich drauf einlassen. Ich finde das so, also mir fehlen die Worte. Also für mich gehört das zu den absoluten Highlights in diesem Jahr.
Ich muss auch sagen, ne, diese Überraschung, die ja am Anfang da, ne, danke Überraschung, und dann kommt da ja diese Schatzkarte und so. Ich überlege immer noch, wer die geschickt hat.
Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir hier was
markiert. Ich habe mir das, als das Ende gelesen hatte, habe ich mich gefragt, ja, aber wer war das jetzt? Woraus ergab sich das? Und auch wirklich diese Schatzkarte, ja, wenn du dir die jetzt nochmal anguckst, nachdem du das gelesen hast, es ist so verrückt,
weil
mal
suchen.
Wir durchlaufen da die Jahreszeiten und alles ist passiert, so viel, und diese Schatzkarte ist Foreshadowing auf die ganze Geschichte. Und das fand ich im Nachhinein so ziemlich krass auch irgendwie.
Ah, hier ist er. Stimmt. Ach, krass. Krass. Und übrigens ich nehme immer so Klebis und hefte die dran an Stellen, die mich besonders beeindrucken oder über die ich sprechen wollte. Und das ist genau die Seite, die du vorhin nanntest. Danke Stadt, danke Menge.
Das Hammer, oder?
Das ist so krass, wie die Person dann halt durch diese Stadt läuft und was da alles zu gucken ist. Ja, also hört einfach mal auf uns. Lasst euch nicht, also ihr denkt nicht, das interessiert mich nicht. Lasst euch drauf ein. Ich glaube, es gibt auch eine Leseprobe. Und wenn ich mich nicht täusche, hier steht 58 Seiten. Ist die wirklich 58 Seiten lang?
Das kann das ich dir nicht genau krass sagen.
Ja.
Ich möchte hier noch mal kurz meinen einen Satz aus der Rezension vorlesen. Danke ist kurz, kurzweilig und wunderschön. Für die düsteren Tage mit Leseflaute eine Wohltat für die Seele.
Ja. Danke erinnert uns daran, dankbar zu sein. Habe ich aufgeschrieben. Danke für all die... Was steht da? Wein? Was? Ach so, klein. Wein. Ich lese schon von Wein. Wein trinken. Danke für all die kleinen Wein und großen Dinge. Für alltägliches, Gewohntes und auch Neues, Ungewohntes. Ja. Es sind tatsächlich 58 Leseprobenseiten da und das Buch hat 176 Seiten. Macht es euch auf einem möglichst großen Bildschirm. Schaut es im Vollbildmodus an. Und versucht es da schon mal so auszuprobieren, ob es für euch funktioniert. Und dann möchten wir wissen, was es mit euch macht. Fantastisch.
Ja.
Aber man muss sich drauf einlassen. Also ich kenne mindestens eine Person, die es nicht, die sich nicht drauf einlassen können, weil sie zu ungeduldig ist und das nicht hinkriegt.
Du musst halt auch schaffen, deinen Kopf bis zu einem gewissen Grad auszuschalten.
Ja, das geht damit sehr gut. Das wird auch unten an meinem Leseplatz liegen bleiben. Vielleicht sollte ich es sogar auf meinem Schreibtisch liegen haben, hier im Homeoffice, wenn ich mal einen freien Kopf brauche. Oder die Leseprobe dann aufmachen. Absolut großartig. Ja. Und danke, lieber Leo vom Rotopol Verlag, dass du uns das vorgestellt hast, als wir in Erlangen waren. Da hatten wir über das neue Programm gesprochen. Und ich glaube, ich wäre sonst nicht drauf aufmerksam geworden.
No. Ich kann mich noch daran erinnern, wie er es gezeigt hat. Und ich gedacht habe so, ja, die Drucke gefallen mir total gut. Da bin ich einfach neugierig drauf, ohne auch groß zu wissen, was mich da erwartet. Aber es wäre auch egal gewesen, was ich da erwartet hätte. Ich wäre ja trotzdem irgendwie überrumpelt worden, glaube ich, von dem Titel. Im positiven Sinne.
So, jetzt tippse dich hier mal So, was übrigens, mein Zaubertrunk ist fast leer hier. Ich muss mal ein bisschen Wasser schenken. Dann ist er weiter verdünnt und du kannst ihn besser vertragen. Da, da, da. Plätscher, Plätscher, jetzt müssen alle aufs Klo. Und weißt du, wozu das passt? Hilda, nein, und wozu? Hörnchen.
Na, wollen wir über die Sachen reden, die wir zuletzt gelesen haben, zumindest noch so ein paar?
Ja, das ist unser kleines cool. Ich bin nämlich jetzt Hilda.
Dann erzähl mal von Hilda und Hörnchen. Sie ist auch großartig.
Und das ist Hilda und Hörnchen und das Regenversteck heißt es, glaube ich. Ich habe den Comic jetzt nicht hier, wenn ich noch nicht wusste, ob wir drüber sprechen. Das Regenversteck, genau. Und ich habe mich gefragt, ich habe angefangen zu lesen. Wahrscheinlich kennen sehr viele, die uns hier zuhören, Hilda. Ich habe Hilda mal kurz in dieser Serie irgendwie nebenbei laufen lassen, so Second Screen mäßig, und habe dann nicht so richtig aufgepasst, gebe ich ja zu. Und jetzt frage ich mich, warum habe ich die Hilda-Comics nicht gelesen? Weil es ist zauberhaft. Und das natürlich nicht nur für Kinder. Also das, haben die eigentlich immer diese, sind das 6 Panels, glaube ich, 6 oder 8? Sind die immer so gestaltet? Weißt du das?
Ich habe nicht so viele Hilda-Comics gelesen. Ja, okay. Ich kann es dir gerade gar nicht ganz genau sagen.
Ja, also es ist total süß. Also Hilda und Hörnchen. Hörnchen ist ja dieses kleine, ja, was ist das eigentlich? Es ist ein Hund mit Hörnern, mit Geweih. Bambi. Die beiden verstecken sich in einer bisher von ihnen unerforschten Höhle. Die gehen ja immer so auf Forschungsabenteuerreise. Und sie sind aber nicht die einzigen, die sich vor dem Regen da in Sicherheit bringen wollen. Also es fängt tierisch an zu regnen und sie suchen halt einen Platz, ne? Und die anderen Tiere, die schon in dieser Höhle sind, wundern sich aber über die Andersartigkeit von Hörnchen und wie die sich wundern. Und Hörnchen kann die halt verstehen. Hilda versteht die Tiere nicht, aber ja. Und Hörnchen passt ja eigentlich immer auf Hilda auf, ne? Also hier ist das zumindest so. Ist das wahrscheinlich in den anderen Bänden ähnlich, vermute ich mal. Hörnchen findet dann, das darf ich nicht spoilern, findet ja, ich muss gucken, wie ich das formuliere. Und im Podcast muss man ja immer laut denken, sonst gibt es Stille. Hörnchen findet einen neuen Freund. Und Hörnchen wird ja so von den anderen Tieren so begutachtet, wieso hat denn das so ein Geweih und so Hörnchen und das ist irgendwie seltsam und einzigartig. Und dieser neue Freund, die neue Freundin, ist auch auf ihre eigene Art sehr, sehr einzigartig. Und ja, es ist ein wunderbares Abenteuer. Ich habe unten nur unter in meinen Notizen geschrieben, Hilda Liebe und ein Herz hingemalt. Und ich liebe alles daran, die Zeichnungen, die Prägung auf dem Cover, da ist so Regen, den kannst du fühlen. Also so Regen, wenn Regen sich so zieht, nicht, sind ja keine Tropfen, sondern so Fäden. Ich muss da unbedingt alles von lesen. Ich liebe alles da dran. Und ich muss das meiner Mutter zum Lesen. Die wird das auch mögen. Die liest ja immer Comics, wenn sie hier ist mit Mitte 70. Ja. Hast du den schon gesehen, den Hilda-Band?
Den Hilda-Band nicht. Also ich glaube, ich habe von den Hilda- und Hörnchen-Bänden tatsächlich keins gelesen, sondern von den anderen Hilda-Bänden habe ich 1 oder 2 gelesen.
Ich weiß auch gar nicht, wie viel es da schon gegeben hat oder so. Ich muss mich da erstmal informieren. Also ich bin jetzt Hilda-Fanatikerin. So. Und was hast du gelesen, was dich besonders beeindruckt hat in letzter Zeit?
Also ich habe von der unglaublichen und wunderbaren Ines Kord, die zufälligerweise unser Comic-Klatsch-Logo gemalt hat.
Ja, ganz zufällig.
Ganz zufällig. Das Regelwerk gelesen, das ist beim Kiebitz Verlag erschienen und es ist total cool. Also Emmy Ja, die hat eigentlich keine Lust auf Ferienlager, wird da aber jetzt trotzdem, ne, Feriencamp Kastanienbruch, da geht's jetzt hin, ob sie will oder nicht, so ungefähr. Sie klammert sich dabei so ein bisschen an ihr Regelbuch von Das blaue Auge. Ganz ein bisschen süß, dass sie aus das schwarze Auge das blaue Auge gemacht haben. Ja, sie hält es quasi wie so ein Schutzschild vor sich, aber eine der Betreuerinnen sieht es, erkennt es sofort und schnappt sie sich, um sie mit in die Rollenspielgruppe mit ein paar anderen Leuten da aus dem Camp zu nehmen. Und da knüpft sie dann tatsächlich relativ zügig an. So eigentlich genau das, wovor sie Angst hatte. Nur dann hat sie so ein Ziehen im Bauch, verschwindet auf die Toilette und kommt erstmal nicht wieder. Marlene, die Betreuerin, schaut dann nach ihr und ja, es ist halt für Emmy total überraschend. Sie ist erst 9 Jahre alt, aber sie hat gerade zum ersten Mal ihre Periode bekommen. Ja, das ist so ungefähr so die Situation, wo du das am wenigsten möchtest, wenn du nicht zu Hause bist, im Feriencamp oder in der Schule oder so, oder womöglich noch beim Sport. Das nimmt sie halt erstmal ein bisschen mit, aber Marlene versucht sie da halt aufzufangen mit, ja, du kannst mir alle Fragen stellen und was möchtest du wissen? Und es ist halt, es ist auch so schön, ja, sie versucht sie da halt, ne, sie bleibt auch und es ist auch alles gut für sie und sie haben halt viele Fragen. Und Marlene tauscht sich dann auch mit den Betreuenden aus und sind da halt auch teilweise junge Frauen bei und wie das für die war. Ein jüngerer Mann, der halt auch sagt so, oh, ich habe mal so als Spaß gesagt, ne, hast du PMS oder was? Und hat mir einen halbstündigen Vortrag über PMS anhören dürfen. Ich weiß jetzt alles. Also immerhin hat er zugehört und aufgepasst. Da scheint auch ein jüngerer Transmann bei zu sein, der da auch so ein paar Sachen noch mit einfließen lässt. Und die Betreiberin des Feriencamps, die wiederum sagt, boah, ist das gut, dass ich durch bin. Allerdings hätte man mir mal ein paar Sachen vorher über die Wechseljahre erzählen können. Es ist halt total schön, weil du kriegst da so, ne, Informationen zur Periode, ein paar Informationen zu den Wechseljahren. Es ist alles so ein bisschen nerdig aufgebaut und gleichzeitig ist es aber diese Feriencamp-Geschichte mit Nachtwanderung und so und die eine hat dann auch noch Angst im Dunkeln und das alles, naja, verschmilzt miteinander. Aber genauso würde es einem jungen Mädchen, das in einem Feriencamp ist, ergehen. Es dreht sich ja nicht plötzlich alles um ihre Periode, nur weil sie da ist, sondern das Leben geht ihr weiter.
Ach ja, stimmt.
Ja, und es ist halt total cool. Also ich, wie das alles zusammenspielt, was sie da alles entdecken, wie sie sich gegenseitig stärken und ne, es ist kindlich und informativ aufbereitet. Und also ich finde, das könnte durchaus gerade jungen Leserinnen, Lesenden so diese Angst oder Scham vor der Periode nehmen. Und ganz im Ernst, also wenn man jetzt wieder sagt, ne, das ist jetzt nur für junge Mädchen, denkt man sich auch, ja, und dann wundern wir uns wieder, warum die Jungs keine Ahnung davon haben. Mhm. Nein, ich finde, das funktioniert sehr gut für alle Beteiligten. Und ich finde es auch sehr hübsch in dieser Rollenspielgruppe, die, also die sind auch sehr, sehr divers. Ne? Die ganze Rollenspielgruppe ist divers, die Betreuenden sind divers aufgestellt und selbst der Junge in dieser Rollenspielgruppe sitzt da nur, ja, und was ist da jetzt so besonders dran, dass du deine Periode bekommen hast? Meine älteren Schwestern haben die doch auch alle.
Ja.
Also, ne, für ihn ist das normal, da scheint es auch normal zu sein, dass drüber geredet wird. Und das ist halt total, ne, das finde ich ist stärkend, das ist was, was man wirklich mal sagen kann, das ist kein Tabuthema. Redet einfach drüber. Es ist ein Teil des Lebens.
Ist auf jeden Fall ein Comic, der in jeder Bibliothek sein sollte, ne?
Ja.
Dass man den ausleihen kann. Was würdest du sagen, ab wie vielen Jahren kann man das lesen oder jemandem vorlesen?
Also ich finde schon, dass das für wirklich junge Lesende funktioniert. Also alle, die so eine Idee von ich fahre mal ins Feriencamp haben, ja, da hast du, glaube ich, auch in der Regel ein gewisses Alter, bevor du dahin fährst. Für die funktioniert das halt schon. Und ob du jetzt mit 6 Jahren das erste Mal was darüber hörst, dass Mädchen irgendwann ihre Periode bekommen können oder später und eben auch die Existenz von einem Transmann, also wie gesagt, ich vermute, dass es ein Transmann ist, denn er hat ja auch eine Transflagge an seinem Pulli. Wobei für die Kinder ist das Herausragende bei ihm, dass er immer besonders tolle Pullis trägt tatsächlich.
Ah, cool.
Es ist halt einfach, es ist total schön. Ich finde das so Zucker und es ist, wie gesagt, ich glaube, das funktioniert auch gut wirklich schon für 6-, 7-Jährige. Und ich glaube, das hilft denen vor allen Dingen auch, wenn sie irgendwann mal ihre Periode bekommen, dass sie da weniger Angst vor haben und weniger Scham vor haben, sondern sagen, ja, das ist jetzt passiert. Wen kann ich wohl mal fragen, damit ich hier mich nicht weiter vollblute.
Hm. Ja, und auch für die, die sie nicht bekommen, ist es ja gut zu wissen, was es ist und
dass
wie
sie
es
existiert.
Anfühlt und dass es existiert. Ja, das wäre gut, wenn das alle wissen. Das ist so Basics, ne?
Und dass das nicht funktioniert wie Pipi machen, ne? Dass man es zurückhalten kann, bis man auf Klo ist.
Oh, gibt's Leute, die sowas denken?
Ach Gott.
Anscheinend.
Es gibt gruselige Geschichten, die man dann immer mal wieder im Internet liest, wo man sich denkt, so, das ist jetzt nicht der Ernst. Dieser erwachsene Mann hat dir gesagt, kannst du das Bluten nicht zurückhalten und dann später gehen?
Was? Ich hab letztens irgendwo was gesehen. Da haben sie auch jemanden gefragt, was sie glauben. Das, ich weiß, also ich meine, dass sie Cis-Männer gefragt haben, was sie glauben, wie viele Tampons eine Frau während der Periode benötigt. An einem Tag.
Guter Grund.
Genau. Und da hat einer gesagt, naja, weiß einen?
Also, ich habe das auch gesehen, wo eine Person gesagt hat, oder ein Cis-Mann gesagt hat, ein Tampon für die gesamte Zeit.
Ach, ja, genau. Oder.
Aber du musst auch überlegen, die NASA hat den ersten weiblichen Astronauten, ich glaube, 1000 Tampons mitgegeben für so einen einwöchigen Trip oder so, weil die das auch nicht genau wussten. Und das sind, sollte man behaupten, gebildete Menschen bei der NASA.
Großartig, großartig. Ich weiß auch nicht, was da noch für Antworten waren, aber es war so lustig irgendwie und gleichzeitig erschreckend.
Ja. Und es hier halt einfach auch so, es wird auch so beiläufig so, ne, hey, wenn du besonders starke Schmerzen hast, geh mal, also lass das dann auf jeden Fall vom Arzt abchecken und man könnte ja auch Endometriose haben und so und die sitzen da, was? Was ist das? Und dann wird das halt auch kurz erklärt. Also es sind einfach Unterhaltungen mit so ganz kurzen Austausch, wo dann heißt so, das gibt es, was ist das? Aber es nimmt halt nicht alles ein.
Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde es lustig, wenn jetzt jemand sagt, ein Tampon für die ganze Zeit, ist das, ja, das ist ja auch eine Fehlinformation, also eine fehlende Information. Die Menschen sind ja deshalb nicht dumm oder so, sondern die wissen es einfach nicht besser. Und wenn, also man kann sich das ja vorstellen, wenn du eine Wunde hast und das blutet und du lässt dann eine Woche lang einen verklebten Umschlag da drauf kleben, es wird jetzt, also ich, ja, das ist ja nicht so besonders zuträglich der Gesundheit. Da können halt Bakterien sich bilden und so. Deshalb ist schon gut, wenn man den dann halt häufiger wechselt am Tag. Also
ja.
Alleine 24 Stunden ist schon äußerst kritisch.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja bei der Paper Girls Serie thematisiert, ne? Da hat doch auch eine ihre Periode bekommen und klaust du mir jetzt hier eine Packung Binden? Und dann hieß es, nee, ich klau dir keine Binden, das ist ja eklig, so Pampers für Erwachsene oder wie? Ich klau dir jetzt die Tampons und dann lesen sie sich diesen Beilagenzettel über das toxische Schocksyndrom durch. Und danach gucken sie sich nur noch an und es heißt, ich gehe wieder rein, ich klau dir jetzt die Beilagen.
Ich nehme die Binden.
Wir nehmen alle die Binden. Oh mein Gott, das ist ja gruselig.
Ja.
Ja.
Ja, wer hat das nicht gelesen? Nee. Ja. Total gut, Ines, dass du sowas gemacht hast. Super. Toll. Hoffentlich wird das ganz viel verbreitet.
Ich hoffe es auch. Das wäre so schön. Es ist so, so cool. Es macht einfach richtig Spaß. Auch wenn sie wahrscheinlich niemals schaffen werden, während dieser Sessions irgendwann, also wegen der Pen-and-Paper-Sessions, gegen den Drachen zu kämpfen. Weil sie sich immer nicht entscheiden können, wie sie vorgehen. Also auch nur dieses Rollenspiel ist ja durchaus Thema. Genau wie irgendwelche Nachtwanderungen, Gruselgeschichten, alles, was dich da vielleicht so bewegen könnte.
Ich war auch mal im Zeltlager und dann haben wir eine Nachtwanderung gemacht und ich musste irgendwo sitzen und irgendwie Leute erschrecken oder so. Ich fand das ganz furchtbar. Ich hatte da total Angst im Dunkeln. Es war gar nichts für mich.
Ja, siehst du. Und genau so jemanden haben die da auch in ihrer Gruppe. Die hat halt Angst im Dunkeln. Die wurde im Vorjahr, ist sie irgendwie verloren gegangen bei der Nachtwanderung und hat seitdem voll die Angst.
Ja.
Ja. Also ist auch nicht lange verloren gewesen, ne? Aber das reicht ja, wenn du nachts im Dunkeln da stehst und weißt nicht, wo die anderen geblieben sind, dass du irgendwie Angst bekommst. Und ne, die Großen im Zeltlager sind natürlich immer die Draufgänger, die die Kleinen ärgern müssen. Und ne, auch da machen die das und erzählen auch vorher irgendwelche Gruselgeschichten. Und ich habe nur gedacht, also damals, als wir auf Nachtwanderung gegangen sind, da haben uns unsere Betreuer das Schlaflied der Ärzte vorgesungen. Ich fand's witzig, die meisten anderen nicht.
Ja.
Und ich war jetzt auch keine der Älteren damals, als sie das gemacht haben.
Ja,
aber
ist ja auch irgendwie.
Ich bin halt auch einfach merkwürdig.
Das ist individuell. Also ich kann das überhaupt nicht ab. Du kannst mich heute noch nicht irgendwo im Dunkeln im Wald alleine lassen. Nee. Ich glaube, es ist noch schlimmer als früher. Das geht gar nicht.
Also ich, jetzt hast du auch noch vor, als erwachsene Frau ja vor allen Dingen vor realeren.
Oh ja,
die
stimmt.
Angst, wenn ja, du nachts alleine im Wald bist, als junges Mädchen, wo das alles so abstrakte Ängste sind oder du vor irgendwelchen übernatürlichen Erscheinungen Angst haben könntest. Also das wandelt sich ja auch noch mal.
Stimmt. Ja, ich denke da gerade drüber nach, weil ich hatte tatsächlich ja vorher schon, also da war ich, das war schon davor, da hatte ich schon so eine Begegnung mit einem Exhibitionisten auf einem Fest. Boah. Und es hat sich auch schon mal, also da waren noch so noch zwei andere Sachen. Also das, was wir kennen, glaube ich. Was soll passieren? So Sachen. Die sind da auch schon passiert gewesen. Deshalb, vielleicht hat das da schon ein bisschen mitgeschwungen. Das weiß ich aber nicht mehr.
Das kannst du, glaube ich, auch in dem Alter wahrscheinlich nur sehr schwer zuordnen. Aber es gibt halt Dinge, die dich prägen und ne, ja, okay, ich habe halt Horrorfilme in dem Alter schon geguckt. Für mich waren dann diese ganzen abstrakten Sachen noch nicht so da und belästigt im Bus wurde ich erst ein paar Jahre später. Und selbst da habe ich dann, also da waren wir dann ja in der Gruppe unterwegs, da hätte ich dann glaube ich auch, nee, da hätte ich keine Angst gehabt. Ich glaube, es wäre mir unwohl gewesen, wäre ich da alleine unterwegs gewesen, wahrscheinlich schon, aber bei so einer Nachtwanderung in einer Gruppe, wenn ich da nicht ganz alleine bin, hätte ich da, glaube ich, keine Angst gehabt. Und vor allen Dingen die Sachen, mit denen sie dir Angst einjagen wollten, waren ja einfach Sachen, die ja einfach nicht real gewesen wären.
Ja, ich hatte, glaube ich, auch vor irgendwelchen Monstern Angst oder so.
Tun könnten.
Ja.
Also vielleicht habe ich das tatsächlich schon abstrahieren können durch Horrorfilme. Möglich.
Ja, das kann sein. Ich wahrscheinlich hatte ich vor irgendwelchen Monstern oder einfach, weil es dunkel war und ich mich dann nicht zurechtfinde. Das mag ich nicht.
Also Angst, mich da allein zu verlaufen, hätte ich auch.
Ja, ja, ich war ja nur an einem Ort. Also ich musste mich ja nicht bewegen. Aber das war schon scheiße. das war gar nichts. Das war so wie beim Herr der Ringe, wo die sich unter der Wurzel verstecken, weißt du? So musste ich mich auch an so einer Stelle verstecken, da. Ja. Ah, scheiße, ich will da gar nicht mehr dran denken. Sag mal, du hast doch noch was anderes gelesen. Kommen wir mal zu Nachtwanderungen, zu was Ernsterem und, glaube ich, sehr opulenten, mit dem du noch gar nicht durch bist, wie du mir erzählt hast.
Ach so, ich hab auch noch was anderes, wo es auch durch den Wald geht.
Ach so.
Durch einen nebligen Wald.
Ah.
Ich habe Kleine Hexe Nebel nämlich auch gerade beendet. Und es geht um, Überraschung, die Kleine Hexe Nebel von der eigene Ziehvater. Also sie wurde irgendwann am Waldrand gefunden und der Fischer des Dorfes hat sie adoptiert und sieht sie groß. Sie ist der festen Überzeugung, sie ist eine Hexe. Er glaubt das nicht so richtig, aber er unterstützt das halt trotzdem. Ne? So, ja, du möchtest einen Hexenhut, bitteschön. Und ja, ach komm, möchtest so einen Laden für Tränke aufmachen, auch das geht in Ordnung. Also er unterstützt sie schon, auch wenn er glaubt, so wirklich Kraft hat sie nicht.
Ich würde auch zu einem Ja sagen, was du gerade erwähnt hast. Ja, ich mache so einen Laden auf, ich nehme auch den Hut.
Und es ist halt, die Geschichte ist einfach, das ist so cool. Das wird aus der Perspektive von Hubert erzählt. Hubert ist ein Schwein. Hubert ist ein schwarzes Schwein und er begegnet Nebel irgendwann zum ersten Mal und sie entscheidet dann, dass er jetzt ihr Lehrling ist, ungefähr. Und nimmt ihn mit und als sie dann eben diesen Hexenladen aufmacht und sie ein Hexenbuch da auch irgendwie hat, Hubert liest da drin, also Hubert kann zwar nicht reden, aber wir haben halt seine Gedankengänge als Erzähler und er kann halt lesen und schreiben und er beschäftigt sich halt auch mit diesem Buch und sitzt da nur so, ja, das ist cool, das verstehe ich. Also während sie so ein bisschen, naja, hier steht, du musst noch das und das und das machen. Ach, das kann man auch abkürzen. Schließlich bin ich eine mächtige Hexe, ist da Hubert eher so, also wenn man das und so, das in der Reihenfolge macht, der ist da ein bisschen genauer. Und dann gibt es noch Hugo. Das ist ein Freund von ihr, der hilft ihr auch beim Aufbau des Ladens. Und naja, also der erste Zaubertrank, den sie macht, geht halt, weil sie so ein bisschen überstürzt ist, so ein bisschen in die Hose. Es gibt dichten Nebel und diesen dichten Nebel gab es das letzte Mal, als ein Drache erwacht ist, den die alte Dorfhexe damals ja schlafen gelegt hat. Und so ziehen die dann zu dritt aus, um diesen Drachen zu finden, um ihn wieder schlafen zu legen. Der Einzige, der die ganze Zeit wirklich den Durchblick hat, was da los ist, ist dieses kleine Schwein Hubert.
Hubert.
Und es ist so, warte, ich muss ihm die ersten Seite.
Ist ja irgendwie so wie Hilda und Hörnchen, nur Nebel und Hubert.
Also die Geschichte fängt an mit Hubert, der erzählt: In ein paar Tagen werde ich von einem Drachen verschlungen. Ein Schwein, das von einem Drachen gefressen wird. Wen kümmert das, oder? Nichts, was eine ganze Geschichte wert wäre. Aber trotzdem werde ich sie euch erzählen. Also es ist
sehr echt schön.
Total süß und ja, Nebel ist halt einfach, die ist komplett drüber und Hubert ist der Ruhige und also das ist einfach, das hat so viel Spaß gemacht beim Lesen. Ich wollte nur kurz reinlesen und dann hat mich das so gekriegt, einfach mit diesem erzählenden Schwein. Und diese Art, wie er erzählt, hat mich so abgeholt, dass ich es durchgelesen habe. Das ist ja ein Kindercomic von Carlsen Comics. Es war sehr geil.
Wie viele Seiten hat das?
Das hat aus meinen Aufblättern. Ups. Auf was über Hexen an sich erzählt. Oh nein, jetzt hat, doch, es hat Seitenzahlen. Es hat 60 Seiten. Also 64 wahrscheinlich mit Anhang.
Lässt sich also gut zwischendurch lesen, wie du schon sagst.
Ja. Und macht sehr viel Spaß beim Lesen. Auch wenn Nebel möchte man manchmal schlagen, aber zum Glück hat man ja Hubert.
Von wem ist das? Hattest du das gesagt?
Jérôme Pélissier und Karine Hinder, wenn man das so richtig.
Also übersetzt wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Genau. Und gibt es da noch mehr oder ist das nur dieser eine?
Das ist der erste Band und es sind noch zwei weitere. Aber der erste ist jetzt gerade erst erschienen. Und der Hubert muss einem Drachen begegnen, um ihn von ihm gefressen zu werden. Also es gibt Drachen. Was für dich ein Argument ist. Wenn ich dir jetzt mehr von dem Drachen erzähle, willst du es vielleicht nicht mehr lesen, ich weiß es nicht.
Okay. Von ihm gefressen zu werden, finde ich schön. Keine Ahnung. Hab das gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich muss da mal in die Leseprobe reingucken.
Ich habe es halt auch durch Zufall, so erst wollte ich drüber wegscrollen und dann irgendwie bin ich doch dran hängen geblieben, weil die Beschreibung irgendwie interessant klang. Da habe ich gesagt, ah, naja, komm, kannst du machen. Jetzt, wen interessiert Nebel? Ich will mehr von Hubert wissen.
Ja.
Es interessiert mich die Hexe, gib mir das Schwein. Dieses kleine, süße, schwarze Schweinchen.
Also ein schwarzes, auch noch so ein Minischwein wahrscheinlich, ne?
Ja, besonders groß ist es nicht, aber es läuft auch auf den Hinterbeinen und trägt Körbe und so.
Hm.
Ja, also es ist halt schon irgendwie ein bisschen anthropomorph, redet aber halt nicht.
Ja, es ist wie Hörnchen. Hörnchen redet halt nur mit den anderen Tieren.
Ich habe noch nicht mitgekriegt, dass Hubert mit anderen Tieren redet, obwohl er andere Tiere gesehen hat.
Hm. Aber vielleicht kann er es auch nicht.
Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt das noch im zweiten oder dritten Band. Aber ich bin Hubert-Fan.
Ja, ich muss mir Hubert unbedingt gleich mal angucken, wenn wir hier aufgelegt haben, sozusagen. Also ausgeklickt. Oder wie heißt denn das eigentlich, wenn man... Das ist ja kein Telefongespräch. Man legt ja nicht auf.
Ja, man beendet es ja aber trotzdem.
Ja. Wenn wir hier auseinandergegangen sind und die Mauer gezogen haben und ich weiß, dass du, das ist jetzt voller Übergang, dass du was gelesen hast oder liest, wo eine Mauer auch eine Rolle spielt.
Nein.
Oder?
Diese Mauer wird gebaut, abgerissen, vergrößert, erweitert, an anderen Stellen wieder hingepackt. Es geht um die Stadtmauer von Jerusalem. Und ich habe jetzt 150 von 250 Seiten gelesen, also Jerusalem, die Geschichte einer Stadt von Jacobi und Stuart. Das ist ein Brecher. Also diese Geschichte der Stadt ist nicht ganz kurz. Und oh Gott, auch dieser Comic hat übrigens einen erzählenden Charakter. Und ich finde es total clever gewählt. Du lässt halt nicht, also sie schaffen es, einen erzählenden Charakter zu nehmen, die alles miterlebt hat, was da passiert, aber völlig neutral ist. Es ist ein Olivenbaum, der ungefähr zur gleichen Zeit anfängt zu wachsen, wie auch Jerusalem anfängt zu wachsen. Und auch deswegen sehr neutral, die er halt auch berichten kann mit, da sind dann die westlichen Christen und die östlichen orthodoxen Christen und da sind die Juden und da sind Gott. Also das ist ja, welche Ausprägungen von Religion da immer wieder ein, aus, durchgehen. Mal ist es friedlich, mal ist es blutig. Das ist ja wirklich verrückt, ja? Das ist wirklich verrückt.
Worte, sozusagen.
Ja, mir fehlen komplett die Worte, weil es halt einfach, also dann leben die wieder alle drei monotheistischen Religionen da irgendwie friedlich zusammen. Dann kommt wieder irgendjemand anders, der sich denkt, nee, ich muss diese Stadt erobern. Mal vor allem, ich will einfach nur Land gewinnen und das klingt auch dumm, ne?
Ich will Land gewinnen.
Ja. Also wirklich nur, um das Herrschaftsgebiet auszubreiten. Die nächsten kommen da wieder rein mit, nein, da sind für uns wichtige heilige Bauwerke drinne, das muss uns gehören. Und was hast du halt, und dann gehen die da alle miteinander mal friedlich um und sagen, ja klar, dürft ihr hier bleiben und existieren, ne? Das ist ja auch für euch heilig und gut und wichtig. Und dann ist es mal wieder so, nee, gar nicht. Und es ergibt sich dann wieder so eine Gemeinschaft, die gut zusammengelebt hat. Da kommen wieder welche rein und die zerstören das alles. Das ist verrückt. Das geht in einer Tour auf und ab. Und oft, so oft wieder irgendwelche religiösen Ideen hinterstehen, ne? Das ist der Wahnsinn. Also das ist einfach, ich bin gerade irgendwie nach dem 7. Kreuzzug jetzt angelangt. Da steht also noch einiges vor mir und ich denke jetzt schon die ganze Zeit, also das ging doch auch die letzten 20 Male friedlich, warum machen die das denn jetzt wieder mit, wir müssen hier ein Blutbad veranstalten und diese ganze Stadt abschlachten?
Ich möchte das ja auch unbedingt lesen.
Ja.
Und habe aber auch schon mal reingeschaut und ja, es gibt so Comics, da weiß man, das wird dauern. Bis man damit durch ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so einer. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, wer es geschrieben hat und was er sonst noch so gemacht hat und wer es gezeichnet hat.
Mhm.
Und der Autor ist Vincent Lemire. Also vielleicht verwandt mit Lemire, weiß ich nicht. Verwandt, verschwägert, verbrüdert. Und der ist Historiker. Also der
und leitet das französische Forschungszentrum in Jerusalem.
Ja, also der weiß halt, wovon er spricht, wenn er diese 4000 Jahre Geschichte da von dem Baum erzählen lässt. Und der Zeichner ist Christophe Gautier. Weiß ich auch nicht, ob er mit dem Modeschöpfer verwandt, verschwägert oder sonst was ist. Wird aber genauso geschrieben. Und hat auch viele interessante Sachen gemacht. Unter anderem hier das Phantom der Oper. Ist, glaube ich, bei Kniesbeck erschienen. Und auch Don John, da ist er mit erwähnt. Da muss ich jetzt mal raufklicken. Weil das ist ja eigentlich Sfar und, ah ja, da hat er auch als Zeichner gearbeitet. Interessant. Ja. Kim Philby, das ist, glaube ich, auch Kniesbeck. Das sagt mir auch was. Doppelagent zwischen Moskau und London. Ja, der hat schon eine Menge Sachen gemacht, die auch übersetzt sind. Hast du schon was von den beiden vorher gehört gehabt?
Nee. Also mich haben die Zeichnungen zwar an den einen oder anderen Zeichner erinnert, aber das von Christophe und hier habe ich tatsächlich bis jetzt noch nichts gelesen gehabt.
Mhm. Also ich bin auf jeden Fall jetzt aufmerksam geworden, auch auf die anderen Sachen. Ja, total spannend. Was mir auch in dem Zusammenhang einfällt, ist ich wollte gerade Graphic Novel sagen, ja, ist es ja auch, aber der Comic Tunnel von Ruto Modan. Mhm. Kann ich dir empfehlen, dass du den hinterher vielleicht dann mal liest?
Mhm.
Weil der ist ja auch so total lustig. Den hatte ich mal vorgestellt in Folge, weiß ich nicht, Staffel 1.
Und in Folge sucht am besten auf dem Comic-Klatsch-Blog.
Ja, genau. Vielleicht können wir es auch irgendwo reinschreiben. Aber das ist total lustig. Ja, eine israelische Satire steht hier bei Carlsen. Und es passt halt gut. Da suchen die ja nach der Bundeslade. Und sind dann unter der Mauer in diesen Tunneln unterwegs und so. Das ist so großartig. Das ist bestimmt spannend, das im Kontext zu lesen.
Hier wird geschichtlich festgehalten, dass die Bundeslade schon ganz woanders ist zu dem Zeitpunkt.
Ja, das ist ja auch...
Aber natürlich kommt sie auch direkt vor.
Also ich glaube, das ist ein guter Ausgleich dann oder so eine Ergänzung, den dann auch dazu zu lesen.
Ja.
Da musste ich gleich dran denken.
Also es ist halt, ich finde es total faszinierend, wie man es schafft, so einen Haufen Berichte, also das sind ganz viele Berichte mit, unten ist dann immer Fußnoten, wer hat das wo, wann gesagt, in welchen Schriftstücken kann man das nachlesen.
Ja.
Aber dadurch kriegt man entweder eine gefärbte Aussage von jemanden, der zu dieser Zeit in Jerusalem war und es miterlebt hat. Oder man bekommt eine neutrale Sicht von diesem Baum, was passiert ist. Das heißt, du hast da jetzt von dem Autor keine persönliche Färbung drin. Also es ist wirklich in dem Sinne so wissenschaftlich aufgebaut, dass du sagen kannst, also hier gibt es keine Guten, hier gibt es keine Bösen, hier gibt es nur Menschen, die etwas machen. Und das ist mal schlimm und das ist mal weniger schlimm. Und mal ist es sogar auch gut. Ne? Also das finde ich, ich glaube, gerade bei der Geschichte von Jerusalem nicht so einfach, ne? Bei diesen ganzen Konflikten, die es da gibt und den ganzen Konflikten zwischen den Religionen, ist es einfach total wichtig, da neutral das zu erzählen.
Aber ist ja, also,
kann sich,
es erschlägt einen ja wahrscheinlich auch das Wissen, was da transportiert wird, ne?
Ja. Ich fühle mich sehr erschlagen. Ich lese da jetzt seit mehreren Wochen dran. Gefühlt.
Ja.
Ich glaube, nicht nur gefühlt, ich glaube, ich lese da seit mehreren Wochen dran.
Ja, das ist halt dann manchmal so, manche Sachen brauchen einfach Zeit.
Ja.
Ist dann so.
Das hat ja mehrere Kapitel und ich gucke dann immer, meistens schaffe ich auch wirklich nur eins, wenn ich mich hinsetze, um das zu lesen, dass ich da irgendwie den aktuellen Zeitabschnitt in Anführungszeichen durcharbeite und danach brauche ich erstmal eine Pause, weil du sitzt da nur und hast ja sehr, sehr, sehr viele Informationen bekommen und ein paar Namen kannst du dann auch zuordnen und dann sitzt du da und dann kreist dein Kopf aber auch wirklich.
Ja,
aber Wahnsinn, so viel Wissen zusammenzutragen und es halt mit den Bildern, die sind ja total, ich finde die Bilder toll. Und ne, diese Idee mit dem Olivenbaum als Erzählende, ne, Olivia.
Olivia.
Ja, sie stellt sich als Olivia vor.
Großartig. Ist sie dann auch 4000 Jahre alt?
Ja.
Ah, toll. Ist ja auch auf dem Cover drauf, ne?
Genau, das ist Olivia.
Ich glaube, das ist auch ein super Geschenk, auch für Menschen, die gerne lesen, historisch interessiert sind oder einfach weltoffen sich für diverse Dinge interessieren. Und man muss keine Comic-Leseerfahrung haben, wenn ich das so richtig gesehen habe, als ich da mal reingeblättert habe.
Nee, muss man nicht. Also das erschließt sich alles sehr, sehr gut, in welcher Reihenfolge das zu lesen ist. Und wie gesagt, es ist ja auch toll dargestellt. Du musst ja auch überlegen, es verändert sich ja ständig etwas. Dinge werden zerstört, wieder aufgebaut. Wie gesagt, diese Stadtmauern werden niedergerissen, versetzt, erweitert. Und da wird man halt grafisch mitgenommen. Man wird in der Zeit mitgenommen, wie die Leute da ausgesehen haben, wie die Stadt da ausgesehen hat. Da verändert sich so viel. Und ich finde für mich das gerade einfach auch wirklich besser mit einem Kopf zu verknüpfen mit dieser Kombination aus Text und Bild. Also das heißt nicht, dass du mich fragen kannst, was ist 600 nach Christi da passiert, dann werde ich dir das trotzdem nicht sagen können.
Also ich frag dich ab, ich bin gerade in der Leseprobe, pass auf. Sekunde. Ich muss was finden, was ich dich abfragen kann.
Ja, warte, ich schlag die Rückseite auf.
Ah, hier. Wo war die Mauer? Also was hat die Mauer um 1900, das ist doch 1900 vor Christus, umgeben?
Ah ja, genau, das ist vor Christus. Das finde ich übrigens auch total schön. Sie schreiben nicht vor Christus, nee, sondern sagen unsere Zeitrechnung.
Um minus 1900 steht hier nur. Also dann ist der ich löse das mal auf, ja. Um minus 1900 ist der Ophel-Hügel von einer Mauer umgeben und die Gihon-Quelle befestigt. So. Es ist ja total spannend, oh, wie das hier gemacht ist. Ich lieb ja auch, es war mal der Mensch und so, ne? Und das ist irgendwie, oh Gott, was ist das hier, eine Zeittafel? Also es gibt eine 20-seitige Leseprobe. Die Zeittafel ist wahrscheinlich am Ende, genau, Seite 250, 251.
Wow. Die habe ich auch gerade aufgeschlagen, weil ich gedacht habe, wenn du mich jetzt irgendwas fragst, mit ein bisschen Glück kann ich hier hinten reingucken und sagen, ja, sonst hast du ja keine Chance, ne? Hier so Kapitel 5, Kreuzzüge, alles klar, dann sind wir hier das Erbe Saladins und der Mameluken, da bin ich, glaube ich, gerade durch. Das heißt, als nächstes müsste der Friede der Ottomanen drankommen. Ja. Kapitel 7 von 10.
Total verrückt. Und das ist 32 Euro kostet das Hardcover. Da hat man, also es gibt
ja
manchmal...
Das ist
ja
nichts für das, was da drin steht.
Ja, also vor allem, es wird ja oft von Menschen, die jetzt nicht so viel Comics lesen und vielleicht eher Romane und so, dann gibt es ja manchmal dieses Vorurteil, da sind ja nur so ein paar Bilder drin und ein paar Seiten, das gebe ich ja keine 20 Euro aus. So kennen wir ja. Damit könnt ihr, wenn ihr es verschenkt oder auch empfehlt, da könnt ihr sagen, da ist ganz, ganz viel Text auch drin, falls dieses Argument benötigt wird, für nur 32 Euro. Und das ist ja echt ein Klopper. Also hier war ja letztens die Woche der unabhängigen Buchhandlungen und ich war in einer. Wo ich gar nicht damit gerechnet hatte, aber die hatten ein richtig gut kuratiertes Regal mit Comics. Und von Jerusalem hatten sie gleich mehrere Exemplare, weil sie auch erkannt haben, dass das was ist, was so für Lesende auf jeden Fall gut ist, auch wenn sie vielleicht bei Comics noch nicht so angekommen sind. Und dann habe ich auch gesagt, finde ich super, dass ihr das macht. Dann sagt sie ja und sagte sie, meine Chefin ist da auch sehr erpicht drauf und das muss der Stadtteil hier aushalten. Wir müssen denen das eintrichtern, dass Comics ganz viel können und so. Ne? Total
ja,
gut.
Sehr schön.
Ja, fand ich auch großartig. Ja, möchte ich auch lesen. Das heißt, das ist dein aktueller Lesestoff und du hast noch ein bisschen was vor dir.
Ja.
Ich habe es noch nicht gekauft.
Dieses Jahr klang jetzt so negativ, es ist ja halt trotzdem total spannend, aber es ist halt, es erschlägt.
Ich werde als nächstes den zweiten Band von Senseiya lesen, wo ich letztens von erzählt habe. Dieses total schrill bunte, die franco-belgische Adaption eines Anime aus den 90ern und auch Manga, glaube ich. Wo es um diese Götterwelt geht und dem Phönix und ich eigentlich gar nicht verstanden habe so richtig, worum es geht, aber es trotzdem geil fand. Das habe ich mir schon hingelegt, das lese ich als nächstes. Ja, soweit.
Ja, dann sind wir am Ende dieses, ich glaube am Ende des Tages doch gar nicht so kleinen Mühe.
Nee, müsst ihr auf dreifache Geschwindigkeit hören, dann ist es besser. Ach,
sorry. Sorry, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass wir bei, was wir zuletzt gelesen haben, nochmal so eine kleine Eskalation hinlegen.
Ja.
Wir hoffen, wollten ja eigentlich ganz, ganz, ganz viel über Bruno Duhamel reden, aber.
Haben wir ja auch.
Ja.
Und ihr hattet hoffentlich Spaß und. Natürlich gibt es auch bald wieder eine reguläre Folge und da reißen wir ja eh immer die 2-Stunden-Marke. Jetzt haben wir das nicht geschafft und das ist auch gut so, weil das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja uns in den Mühausgaben eher fokussieren auf ein Thema oder so. Sind auch weitere Mühs schon geplant? Also ich plane mit Melli 2 Mühs.
Genau. Und in der regulären Folge geht's auch mit unseren Leseprojekten weiter. Ich sterbe immer noch innerlich, ne? Also es war ein Müh, dann war das Special, jetzt wieder ein Müh. Und ich habe hier immer noch dieses gelesene finale Heft von Pine und Merrimack. Oh.
Ja, ich muss auch noch was zu Betsy erzählen. Irgendwie habe ich auch die neuen Hefte noch gar nicht bekommen. Mal gucken. Okay.
Apropos Hefte, dafür habe ich deine Hefte ja bekommen, die wir noch lesen wollten dazu. Mhm. Ja.
Die wirst du auch, glaube ich, ganz schnell lesen. Die sind richtig, richtig cool. Das ist diese Joker-Story. bin ich gespannt. Vielleicht schaffst du es ja bis zur nächsten Aufnahme, ist ja nicht mehr so lange hin.
Ist ja nicht mehr so lange hin. Also ich glaube, du hattest noch ungefähr 3 weitere Comics oder Manga erwähnt, von denen wir eigentlich auch alle was lesen könnten und besprechen könnten.
Könnte sein. Mhm. Guma zum Beispiel.
Könnte sein. Ja, aber auch das Candlelit Dinner.
Stimmt, aber darüber habe ich ja schon gesprochen. Also das können wir ja notfalls auch verschieben. Also der Joker ist erstmal wichtiger. Der ist halt einfach total gut. Außerdem macht sich Joker als Keyword gut, weil wegen des Films und so. Jetzt ist ja schon fast.
Ach so, ja, also dann müssen wir Joker lesen.
Genau.
Sollen wir nochmal Joker sagen?
Ja, bitte. Nochmal Joker. Also erzählt von uns und ihr wisst ja, wir sind Comics sind Literatur und wir sind Teil des Literaturpodcasts.de Netzwerk. Ja. Und des DWPDW. Oh Gott, diese Abkürzung. Macht's gut.
Die besten Podcasts der Welt.
Genau.
Ihr findet uns natürlich auch an den sozialen Medien, falls ihr euch da noch rauftraut, nachdem wir von Erstkontakt gesprochen haben.
Bleibt mir glatt, unbesaft im Hals stehen wir.
Wir haben einen Blog, auf dem ihr kommentieren könnt. Ihr könnt auch Kommentare, meine ich, und Bewertungen abgeben bei den diversen Anbietern für Podcasts, wo ihr uns jetzt vielleicht hört, oder ihr hört uns direkt auf unserem Blog. Dort kann man auch wunderbar kommentieren. Oder ihr schaut in unserem Discord vorbei, dem Comic-Klatschhaus. Dort tauschen wir uns auch gerne aus.
Exakt. Vielen Dank. Macht's gut und tschüssi.
Tschüss.
Ich höre dann immer schon im Kopf die Musik, wenn wir Tschüss sagen. Weil wir die ja dann reinschneiden.
Good morning, Mrs.
Und letztens fiel mir ein, dass die Musik total gut gepasst hat zu dem Geistercomic, den ich vorgestellt hatte. Weil der ja auch so in der Zeit spielt irgendwie. Das passte so total gut. So, ich halte jetzt die Aufnahme an.